ARD.
Der VfB Stuttgart hatte einen schönen Sonntagabend und gewinnt am Ende sehr deutlich gegen Borussia Dortmund.
5:1. Und jetzt wird es ein Debakel für den BVB.
Das 5:0 der Bayern gegen Bremen war eine echte Standortbestimmung, sagt Trainer Kompany. Also, soweit er das sagen kann.
Standortbestimmung, richtungsweisend, wichtige Spiele.
Ach so, ja.
Also ein wichtiges Spiel.
Können Sie nächstes Mal sagen, wichtiges Spiel.
Mache ich.
Ja, Standortbestimmung, dann weiß ich das jetzt. Ja, das ist ein Standortbestimmung.
Und Schalke macht wieder Schalke-Sachen. Der Trainer muss gehen, aber Unruhe ist nichts Neues, sagt Kenan Karaman.
Ja, ich glaube, wenn du für Schalke spielst, musst du als Spieler gewisse Sachen aushalten können. Und dazu gehört auch einfach das Mediale drumherum.
Und über all das sprechen wir im Bundesliga-Update. Am Montagmorgen zählt nur eins, irgendwie bis zum Freitag durcharbeiten. Und das machen wir heute auch, nur rückwärts. Jens Weifroth ist da.
Wow, was für eine Einleitung. Hi Anne.
Hi, ich bin Anne Hild. Und wir sprechen als erstes über den Sonntagabend. St. Pauli gegen...
Ach, jetzt verstehe ich, wie du dich zum Freitag zurückarbeitest. Wir gehen den Spieltag...
Also chronologisch nur rückwärts.
Ja, okay, alles klar. Also, es ist früh am Montagmorgen.
St. Pauli gegen RB Leipzig, 0:0. Der erste Bundesliga-Punkt in dieser Saison für die Hamburger und für Leipzig das zweite 0:0 in Folge.
Ja, und auch wieder so ein kurioses Spiel am Millerntor, ne? St. Pauli war echt richtig gut, hatte mehr Torschancen, 15 Torschüsse im Vergleich zu nur 10 von RB. Stichwort bester Sturm der Liga, ne? Grüße an Tobi. Ja, und RB zum zweiten Mal in Folge 0:0. Ja, so richtig läuft's da nicht bei RB, vor allem gegen Teams, die ihnen das Spielen überlassen. Also RB wieder mit deutlich mehr Ballbesitz und dann fehlen denen die Lösungen.
Ja, apropos läuft nicht, da ist RB Leipzig noch besser unterwegs gewesen als Borussia Dortmund.
Alter.
1:5 in Stuttgart verloren.
Das war krass, oder?
Also, ich fand's auch, also das habe ich nicht erwartet.
Das war wirklich absurd, ne?
Ja.
Auch die erste Halbzeit allein, das war schon, also das, Dortmund verliert das Spiel eigentlich ja in der ersten Halbzeit schon. Die sehen ja gar kein Land, ne? Also steht ja zur Halbzeit schon 2:0, bis zur 74. Minute fällt dann noch das 3:0 für den VfB. Undav, Demirovic, Mio haben getroffen. Dann macht Guirassy das 3:1 aus Sicht der Stuttgarter. Und da habe ich gedacht, so, okay, vielleicht geht da noch ein bisschen was, aber Stuttgart hatte so Bock. El Bilal Touré, der Neuzugang, direkt eine Minute nach Einwechslung mit dem 4:1 und dann Dennis Undav noch mit dem 5:1 in der 90. Ja, das ist ein ziemlich klares Statement gewesen.
Ja, ihr merkt schon, Jens Weilbrot hat das Spiel von Anton Pfiff bis Abpfiff gesehen. Das war schon, also ich fand es zwischendrin schon echt fies, wie Waldemar Anton da zurückbegrüßt wurde an seiner alten Wirkungsstätte. Können wir uns auch nochmal anhören.
Wir haben die Pfiffe gehört. Es war der erste kurze Ballkontakt von Waldemar Anton. Und wenn der am Ball ist, kann ich mal ganz ruhig sein. Man hört es sowieso.
Hatte schon fast so Länderspiel-Vibes, ne, wenn da die ein oder anderen Teams gegeneinander spielen.
Ja, es war ja angekündigt. Ich hatte aber auch wirklich den Eindruck, dass, also die Stimmung war ja insgesamt überragend in Stuttgart und das hat den BVB, eigentlich ist er irgendwie kurios, ne? Die sagen immer so, ja, in unser Stadion muss erstmal einer kommen und dann ist es so beeindruckend und so. Aber ich hatte den Eindruck, das hat die schon auch ein bisschen beeindruckt gestern.
Ja, hatte ich auch den Eindruck. Wer war für dich Man of the Match?
Naja, Dennis Undav, 2 Tore, ne?
Mhm. Er selbst sagt aber, er war es gar nicht, sondern Enzo Mio.
Wenn du so einen neben dir spielen hast, dann ist es einfach für jeden Spieler. Du kannst ihn immer anspielen, der will jeden Ball haben, technisch überragend und langsam wird der vom Tor auch besser. Er hätte den Kopfballtor nochmal machen müssen eigentlich, aber das kommt noch.
Ja, Mio war schon auch nicht ganz schlecht, ne?
Also kein Stuttgarter war schlecht im Gegensatz.
Aber, also Mio natürlich auch echt überragend. Also diese Vorlage für das Tor von Touré, wo der da halb Dortmund entlang der Grundlinie marschierend auf die Terrasse schickt, das ist schon überragend gewesen. 2 Vorlagen, 1 Tor, kann man machen.
Ja, kann man auf jeden Fall machen. Vor allem kann man das machen, wenn Dortmund einen auch so ein bisschen dazu einlädt, ne?
Ja, also der VfB ist, glaube ich, ich habe letzte Woche gegen Gladbach ja schon gedacht, okay, die finden sich so langsam. Und das war jetzt so gefühlt Spiel 1, wo sie sich gefunden hatten. Mhm. Also 2 Dinge. Einmal Demirovic so einzubinden, dass das dann am Ende auch wirklich ins Angriffsspiel der Stuttgarter passt. Er spielt jetzt, der ist ja ein ganz anderer Typ als Guirassy, aber das haben sie jetzt wieder so ähnlich kompensiert wie auch gegen die Gladbacher schon immer. Entweder Mio von außen oder manchmal auch Leveling ins Zentrum geholt und dann Undav den Freiraum gegeben, einfach sein Spiel zu spielen. Kommt er beim 1:0 auch irgendwie so voll aus der Tiefe. Und das Zweite ist, dass Anthony Rouault zurück ist. Mhm. Das ist, glaube ich, auch total wichtig in der Abwehr. Und diese beiden Punkte sind total ausschlaggebend dafür, dass dieses Spiel so gelaufen ist. Und ich glaube, von Stuttgart kann man jetzt doch auch ein bisschen was erwarten.
Ja, und Guirassy wird sehr oft gesucht, aber nicht gefunden von seinen neuen Teamkollegen.
Das war schon auch erstaunlich. Das hatte aber, also Nuri Sahin hat sich, glaube ich, schon auch ein bisschen vercoacht. Das muss man schon auch so sagen. Also diese Nummer mit Sabitzer da als offensiv rechts, also auf der offensiven Rechtsaußenposition im Mittelfeld hinter der Spitze Guirassy, das funktioniert vorne und hinten nicht. 56% der Angriffe kamen über diese Seite der Stuttgarter Angriffe und das war absolut die Schwachstelle in diesem Spiel. Das haben sie bis zum Ende auch nicht ganz gefixt gekriegt, auch wenn dann natürlich umgestellt wurde, vor allem nach der Halbzeitpause.
Lass uns mal hören, was er zu sagen hat.
Fakt ist, dass wir von der ersten bis zur letzten Minute gar nicht auf dem Platz waren. Jedes Duell verloren haben, jedes 1 gegen 1 verloren haben und dann wird es natürlich schwer. Und die Art und Weise, wie wir die Tore kassieren, das ist nicht akzeptabel.
Also Dortmund verliert 1-5 in Stuttgart. Dann gab es am Nachmittag noch dieses spektakuläre Spiel zwischen Leverkusen und Wolfsburg. Mhm. Da habe ich zwischendrin echt mal gedacht, ja, das ist nicht mehr das Leverkusen aus der vergangenen Saison, aber Victor Boniface in der Nachspielzeit, in der Leverkusen-Time, macht er das 4-3.
Der landet dann letztendlich bei Wirtz. Der spielt schön in die Mitte. Palacios einfach mal mitten rein. Dann das Tor! Boniface! Und sie machen es schon wieder.
Unser Reporter Burkhard Hupe war das mit dem Siegtor. Und ja, natürlich hat den Leverkusen dann auch so ein bisschen in die Karten gespielt, dass Yannick Gerhardt mit Rot runter musste. Mhm. Aber es war trotzdem wieder dieses Mentalitätsspiel, oder?
Ja, schon. Also du hast halt gemerkt, dass Leverkusen sie sich dann am Ende zurechtlegt. Aber gerade am Anfang war das schon auch erstaunlich wackelig oft, was Leverkusen da hinten gezeigt hat. Das muss man, finde ich, auch attestieren. Und Wolfsburg sah jetzt hinten auch nicht immer so richtig ordentlich aus. Also die haben den teilweise da schon auch ein bisschen in die Karten gespielt. Leverkusen hat jetzt 9 Gegentore bekommen nach 4 Spielen. Das sage ich ja immer wieder, die waren letztes Jahr mit Abstand die beste Abwehr. Mhm. Und also die werden nicht nochmal Meister, wenn sie das nicht so abstellen.
Ja, und nächste Woche geht's gegen die Bayern. Mhm. Schauen wir auf das Topspiel. Samstagabend, Frankfurt gegen Gladbach. Und es gibt ein neues Traumduo in der Bundesliga. Ich habe mal gesehen, Namen wie Hugo Ma oder Antilopengang werden da gehandelt. Wofür würdest du dich entscheiden?
Hugo Musch.
Hugo Musch. Hm. Marketike
ist besser, ja.
Wir haben unsere Reporterin Lisa Tellers mal gefragt, ob die Gladbacher Euphorie doch ein bisschen zu früh kam, weil jetzt ist Fakt 0-2 gegen Frankfurt verloren.
Naja, es gab ja durchaus berechtigte Gründe, auch Anzeichen für eine Aufbruchsstimmung. Das waren eben Stöger-Kleins, die direkt gegriffen haben und einen neuen Spirit gebracht haben. Und diese Euphoriebremse war eigentlich schon das Stuttgart-Spiel. Jetzt nach dem Topspiel gegen Eintracht Frankfurt, ja, da herrscht eigentlich Ernüchterung. Einerseits, klar, weil man einen Fehlstart hingelegt hat. Es waren auch 3 Top-Gegner, aber genau diese Spiele haben andererseits halt auch gezeigt, dass man zwar mithalten kann mit den Großen, aber am Ende immer noch ein bisschen was fehlt. Und das bleibt in dieser Saison auch die Abwehr, der Schwachpunkt der Gladbacher. Das war in der vergangenen Saison schon so. Da hat sich nichts dran geändert. Im Sommer ist da nicht nachgebessert worden. Es fehlt ein Abwehrchef. Es fehlen in der Abwehr auch die Abstimmungen. Die Abstände sind teilweise viel zu groß, wie sich auch beim Frankfurt-Spiel dann gezeigt hat. Und solange die halt eben nicht behoben werden, wird es auch schwer für Borussia da mitzuhalten. Und deswegen bleiben sie unter Druck, müssen also gegen die Gegner auf Augenhöhe punkten. Der nächste kommt schon am kommenden Wochenende, nämlich Union Berlin. Und das kann ein Schlüsselspiel sein, in welche Richtung es geht. Ob doch wieder nach unten in den Abstiegskampf oder ob es dann ruhiger wird.
Ja, ist Union wirklich ein Augenhöhespiel, frage ich, weil die sind immer noch ungeschlagen.
Ja.
Und Gladbach hat in den letzten 8 Spielen nicht gegen Union gewinnen können.
Wird auf jeden Fall schwierig.
Ja, aber die Eintracht auch schon, also dass die hot sind, dieses Jahr haben wir ja schon ein paar Mal besprochen.
Ja, mit der Offensive.
Zum ersten Mal seit 3 Jahren 3 Siege in Folge geholt, so. Omar Mamouche, 4 der letzten 5 Tore gemacht. Also da gibt es schon so ein paar Sachen, die die Eintracht-Fans vielleicht auch so ein bisschen zu Recht davon träumen lassen, dass es vielleicht sogar noch um mehr gehen kann als nur die Europa League, oder?
Ja, nach 4 Spieltagen schwierig zu sagen. Ja. Ist halt dann auch immer das Ding, wenn du dich auf 2 Spieler verlässt, dass es dann läuft, dann darf denen auch nichts passieren. Ne? Da müssen die fit bleiben und auch immer spielen bei der Dreifachbelastung.
Ja, das stimmt.
Kommen wir zu den Bayern. Apropos Dreifachbelastung, 20 Tore innerhalb einer Woche in Bundesliga, Champions League und jetzt wieder Bundesliga, 0-5 gegen Werder Bremen. Das sind meisterliche Bayern, oder?
Mhm. Dreifachbelastung, Vincent Kompaniso, hold my beer.
Mir holt doch mal egal. Maßkrug.
Mir doch egal, genau. Holt mal Maßkrug, Ozapft ist, mir doch egal. Ja, sechster Pflichtspielsieg in Folge. Das hat zuletzt Niko Kovac als Bayern-Trainer geschafft zum Anfang einer Saison. Also alle sechs ersten Pflichtspiele gewinnen. Schon bemerkenswert. Und ja, da sind da auch total viele Sachen, die nicht nur gut laufen, sondern die auch richtig gut aussehen. Ne? Also zum Beispiel auch Michael Olise, so der Neuzugang, hat ja jetzt auch mal so richtig gezeigt, was er drauf hat an diesem Spieltag.
Ja, apropos Maßkrug, übrigens, jetzt waren sie ja dann auf den Wiesen danach und da gab es ja dieses klassische Maßkrug-Wetthalten. Mhm. Weißt du, wer gewonnen hat?
Upamecano.
Nee, Joshua Kimmich.
Ach krass.
2 Minuten. Ja, ja, Jamal Musiala hat gerade mal 17 Sekunden geschafft mit dem vollen Maßkrug.
Ja, der ist mit den Beinen besser als mit den Armen.
Aber kommen wir zurück zu Olise. 2 gemacht, 2 vorbereitet. Also wirklich richtig stark unterwegs gewesen. Und das findet auch sein Trainer Vincent Kompany.
Michael hat das von Anfang an gut gemacht. Und wenn er so weitermacht, kann er nicht viel besser könnte er nicht anfangen für den FC Bayern. Aber er muss auch weiter leisten, wie er das gemacht hat bis jetzt. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass er ein Junge ist, die viel Druck spürt. Er genießt Fußball und das war heute ein gutes Spiel natürlich.
Und im Endeffekt hat es Kiel besser gemacht als Bremen, weil ich glaube, von Bremen kam kein einziger Torschuss, oder?
Nee, tatsächlich 0.
Ja.
XG 0, also Expected Goals 0,0 von Werder. Es gab es bisher in der Bundesliga tatsächlich nur ein einziges Mal, auch gegen die Bayern 2014, dass Werder keinen einzigen Torschuss hatte. Fand ich jetzt auch erstaunlich.
Ja, und war jetzt die erste Niederlage saisonübergreifend nach 8 Spielen. Ja. Gucken wir auf die weiteren Ergebnisse. Heidenheim hat gegen Freiburg gespielt, 2. Niederlage in Folge, 0-3 verloren. Und der Grifo hat nach dem Spiel gesagt, Urlaub tut gut. Deswegen hat er auch direkt 2-mal getroffen, Buden, das ja. andere hat Toren gemacht.
Ja. Union gegen Hoffenheim war ja auch am Samstag und Union ist halt einfach auch mega stabil unter Bo Svensson, damit 2-1 gewonnen gegen die TSG. Ungeschlagen, 8 Punkte nach 4 Spielen, gab es nur 22, 23 Mal, das war die Saison, wo sie sich für die Champions League qualifiziert haben. Ja, und bei der TSG muss man dann schon mal fragen, wie lange geht das mit Matarazzo noch so? Ich hab ja getippt, dass Matarazzo der erste Trainer ist, der entlassen wird in dieser Saison.
Ich glaube, da liegst du gar nicht so schlecht. Ich bin mal gespannt, ob der noch Trainer wenigstens ist, wenn diese da Folge lieg ich nicht rauskommt. So schlecht. Und dann hatten wir noch Freitagabend Augsburg gegen Mainz. Auch krasses Hin und Her, 2 Platzverweise. Mainz gewinnt am Ende mit 3-2 in Augsburg. Und dann hatten wir am Samstag noch Bochum gegen Kiel. Es ging um die ersten Saisonpunkte.
Der erste Abstiegs-Showdown.
Ja, es ging ja drum, ne, beide Teams hatten ja vorher noch keine Punkte. Es ging drum, wer holt sich den ersten Dreier, hat keiner geschafft.
Ist das übertrieben, da schon von Abstiegsduell zu reden?
Also ich habe selbst am Samstag gesagt, wäre es ein bisschen später in der Saison, würde man auf jeden Fall von Abstiegsduell reden.
Aber ist das nicht absehbar, dass es eins war?
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das in der Rückrunde, auch wenn es dann sehr früh kommt, trotzdem dann schon ein Abstiegsduell sein wird.
Ja.
Also hast du auch allein gesehen, wie löchrig diese beiden Abwehren gespielt haben?
Ja, wobei mir Kiel tatsächlich hier noch ein bisschen besser gefallen hat, so, auch was die Struktur und auch die Stringenz im Spiel anging, als die Bochumer.
Ja, unser Reporter Holger Dahl hatte ja eigentlich gesagt, er glaubt, dass Bochum das Spiel zieht. Wir hören mal, was er nach dem Spiel gesagt hat.
Ja, ich glaube, ich habe gesagt, dass Bochum das Spiel gewinnt und zur Halbzeit fühlte ich mich auch irgendwie noch auf dem richtigen Weg. Ja, also Kiel zwar besser drin, machen das 1-0, dann der Wechsel beim VfL Bochum, Losia kommt rein, plötzlich mehr Stabilität, die führen 2-1 zur Halbzeit und ich fühlte mich extrem bestätigt, weil da irgendwie eine reife Bochumer Mannschaft auf dem Platz war und in der zweiten Halbzeit war davon dann plötzlich überhaupt nichts mehr zu spüren. 2-2 ist hochverdient, auch wenn Bochum in der letzten Sekunde noch diesen Pfostenkopfball hat. Kiel irgendwie auch angekommen in dieser ersten Liga, beide haben jetzt mal einen Punkt. Das kannst du dir schönreden, kannst aber natürlich sagen, dass man gegen einen direkten Konkurrenten, und das werden die beiden bis zum Schluss bleiben in der Bundesliga, gegen den Abstieg aus der ersten Liga eigentlich 3 Punkte holen muss. Spaß gemacht hat es auf jeden Fall. Ich finde Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga, wenn er so dicht, so intensiv ist und 4 Tore hat, gar nicht so schlecht.
War übrigens das 100. Spiel für Marcel Rapp als Kieler Trainer und der durfte ja diesmal dann auch an der Seitenlinie stehen.
Ist es jetzt eigentlich das größere Thema, dass Holger falsch gelegen hat mit seiner Prognose?
Kommt drauf an, wie groß wir das machen.
Braucht der eine neue Glaskugel? Weil der hat ja tatsächlich den deutschen Meister der vergangenen Saison vorhergesagt. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber...
Ja, ich glaube, er hat es mal erwähnt in diesem Podcast. Deswegen müssen wir das nicht mehr machen. Aber du hast schon über Abstiegskampf geredet. Ich würde sagen, damit sind wir thematisch in der zweiten Bundesliga angekommen. Und dann bei Spielen, die eher nach Bundesliga klingen, ne? Köln in Düsseldorf, 2:2. Auf jeden
geile
Fall.
Geile Stimmung, geile Choreo von den Fortuna-Fans auch vorher. Ja. Also es gab an diesem Wochenende viele geile Choreos, finde ich, aber das war auch schon echt, also ich, das ist jetzt nicht total outstanding im Vergleich zu anderen, aber es hat halt einfach Bock gemacht, dieses Spiel zu gucken. Und wenn es dann so anfängt mit so einer Choreo, dann pusht das nochmal so ein bisschen mehr.
Und es gab auch geile Spiele. Also ich fand auch das Topspiel zwischen Lautern und HSV
auch wieder Betze-Special so, ne?
2:2. Also ja, also klar, von den Fans sowieso immer auf dem Betzenberg und dann halt noch so ein Spielverlauf.
Ja, aber das ist auch wieder Kaiserslautern. Letztes Mal auf dem Betzenberg haben sie es am Ende gegen Hertha vergurkt, mhm, und jetzt fangen sie sich kurz vor Schluss gegen den HSV noch einen ein und haben wieder nur einen Punkt, immerhin einen Punkt dieses Mal, ja, aber wieder last minute irgendwie den Dreier vergeigt.
Aber Tore sind garantiert.
Das auf jeden
Als
Fall,
neutraler Beobachter sieht man das ja gerne. Die meisten Tore gab es bei der Karlstrophe am Freitagabend.
Was für ein Chaos da.
Auf Schalke. Absurd. 13:0 geführt, 3:5 verloren, ja, gegen Darmstadt. Richtig krass.
Kannst du dir gar nicht ausdenken eigentlich.
Nee, hätte ich auch nicht erwartet nach der ersten Hälfte.
Ja, das war, also ich habe ja Schalke auch relativ oft gesehen in den letzten Jahren, auch als Reporter und so. Mhm. Und ich habe wirklich zwischendurch gedacht, okay, das ist die beste erste Halbzeit oder die beste Halbzeit seit, keine Ahnung wie lang, also wirklich langer, langer Zeit. Ne? Also es hatte eine gute Struktur, viel Variabilität, Flexibilität, gutes Positionsspiel, also dass die Spieler die Positionen dann trotzdem eingenommen haben, wenn mal einer zum Beispiel auf dem Flügel ausgewichen ist, wurde sofort im Zentrum nachbesetzt. Armin Younes überragend gut. Darmstadt kam überhaupt nicht rein. Ja, und dann gibt's halt diesen Handelfmeter, der das Spiel komplett zum Kippen bringt, mhm, weil du merkst, im ganzen Stadion, bei Spielern, Fans, bei allen geht sofort der Kopf an.
Ja, und die Vereinsführung hat ja jetzt auch reagiert. Der Sportdirektor Marc Wilmots musste gehen und der Trainer Karel Gerards. Ich weiß, dass wir beide am Freitagabend noch darüber gesprochen haben. Und du hast gesagt, ja, das bringt aber nichts, den Trainer zu wechseln.
Ja, also ich habe tatsächlich nach der Halbzeit gedacht, also fangen wir mal anders an. Karel Gerards ist jetzt der 12. Trainer gewesen seit 2019 in 5 Jahren. Der 12. Trainer auf Schalke. Mhm. So, und ich finde, man konnte bei dem tatsächlich auch eine Entwicklung sehen. Und naja, also man muss ihm natürlich schon so ein paar Sachen vorwerfen. Er hat sich da auch treiben lassen. Es ist ja seine zweite Station, glaube ich, als Profitrainer gewesen auf Schalke. Und er hat sich treiben lassen von diesem ganzen Druck, der dann aufgebaut wurde. Auch von Ben Manga, der hat jetzt die ganze sportliche Kompetenz auf Schalke. Und der hat ja immer wieder dann angefangen zu sticheln, hat auch kritisiert, wie er aufstellt. Und dann hat Karel Gerards auch zum Beispiel die Innenverteidigung viel zu oft, ein bisschen auch wegen Verletzungen natürlich, aber auch, weil er sich so gefühlt hat, treiben lassen, umgebaut. Und hat dann in die Defensive keine Stabilität bekommen. Das muss man ihm natürlich vorwerfen. Aber hast du gerade den Eindruck, kommt jetzt irgendjemand anders und dann läuft's auf Schalke?
Hast du eine Idee, wer kommen könnte?
Naja, also Ben Manga, der starke Mann in der sportlichen Führung auf Schalke, hat ja gesagt, Schalke soll Atletico-Fußball spielen.
Ja, auf dem Niveau sind sie auch ungefähr unterwegs.
Ja, vor allen Dingen, Atletico Diego Simeone ist da seit 2011. Merkst du was?
Ja.
So, also, naja, aber es muss ja ein Diego Simeone-Klon sein dann, oder?
Ja, und wer wäre das?
Also ich habe mal geguckt, also zum Beispiel ist Tosteo Estimado Servidor frei.
Mhm.
Du bist ja Spanier, spanischsprachig, also müsstest du ja wissen, wer das ist.
Nee.
Naja, Estimado Servidor ist natürlich der Lieberknecht. Und der Frito Casco Brillar hat auch Zeit gerade. Kriegst du raus, wer das ist?
Sag nochmal.
Frito Casco?
Helm? Frito, also frittierter Helm?
Nee, also ich hab das bei Google eingegeben. Friedhelm.
Ach so, ah, okay. Ja, Fried würde ich dann halt eher so in Richtung Frieden gehen.
Pacifico.
Pass.
Pass? Okay. Mhm. Aber Pass Casco klingt blöd. Okay, auf jeden Fall, Diego Zapatero hat auch Zeit.
Aber ich hatte mal gehört, dass der Friedhelm Funkel keine Lust mehr hat, Trainer zu sein.
Der hat auf Schalke, also der sucht sich ja immer die größten Katastrophenvereine raus. Der war auch noch in Köln vor kurzer Zeit, hat ja Kaiserslautern auch noch gerettet letztes Jahr, letzte Saison, mhm, also von daher.
Ich hätte ehrlicherweise auch keinen Bock, jetzt auf Schalke zu übernehmen, weil nächste Woche geht's zu Preußen Münster und da kannst du eigentlich nur verlieren.
Ja, als Interimstrainer geht jetzt erstmal der Coach der zweiten Mannschaft von Schalke ins Rennen, Jakob Fimpel, und dann nach der Länderspielpause spätestens soll ein neuer Trainer präsentiert werden.
Ich bin gespannt, wer sich das antut.
Ja, ich finde diese grundsätzliche Vision mit Atletico, Arbeiterclub und große Fanbase und so, das finde ich auch alles ganz geil, aber wie weit ist man denn bitte davon gerade entfernt?
Ja. Aber eins steht fest, bevor Schalke den nächsten Trainer rauswirft, sind wir wieder da mit dem Bundesliga.
Da seid ihr nicht so sicher. Ja, doch das schon.
Da bin ich mir sehr sicher, weil wir kommen ja am Donnerstag schon wieder.
Ja, genau. Bis dahin wird Jakob Fimpel auf jeden Fall im Amt bleiben.
Steile These, aber ich gehe damit. Und dann ist Tobi wieder hier, du bist auch da.
Ja.
Und ich wünsche euch eine schöne Woche bis dahin.
Kommt gut rein. Ciao.